Ja, Vater Gott, ich bin so dankbar, dass du uns zusammengestellt hast als Gemeinde. Gott, ich bin so dankbar, dass Karl-Heinz ein Bruder von uns ist und wir dürfen von seiner Weisheit und seiner Erfahrung, von seiner Quelle mit dir auch was, wir dürfen profitieren davon heute. Und Gott, wir beten für ihn, dass es eine Freude sein wird, uns zu dienen am Wort. Wir beten, dass er merkt, er fühlt sich mega wohl hier vorne. Und Gott, aber bereite du unsere Herzen, mach unsere Herzen weich für dein Wort. Und wir beten, dass es ein geistlicher Moment ist, wo wir merken, du machst was in uns, individuell, aber auch als Gemeinde. Wir segnen Karl-Heinz in deinem wunderbaren Namen und wir freuen uns auf dein Wirken in unsere Herzen, Heiligen Geist. Amen.
Ja, es ist eine große Freude für mich, dass ich mal predigen darf heute. Ich möchte drei Stellen vorlesen, aus verschiedenen Stellen, zwischen denen ich aber einen Zusammenhang herstellen werde. Wir fangen an mit Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist ein relativ bekannter Vers. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. Dann aus 2. Korinther 14, Vers 8. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel der anderen, damit auch der Überfluss jener anderen für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. Und aus 2. Korinther 11, Vers 26. Aus dieser Aufzählung des Paulus, was er alles erlebt hat auf seinen Missionsreisen. Ich war oft in Gefahr auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Ich möchte euch zunächst eine unglaubliche Geschichte erzählen, die aber wirklich so geschehen ist. Die Geschichte von Larry Walters, einem Amerikaner, Fernfahrer von Beruf, aber sein Traum von seiner Kindheit an ist immer das Fliegen gewesen. Als er zur Armee kam, hat er sich bei der Fliegerstaffel gemeldet und wurde dort aber abgelehnt, weil er kurzsichtig war. Und damit schien sich sein Traum vom Fliegen zerschlagen zu haben. Als er in seinen mittleren Lebensjahren aber einmal zu Hause saß und darüber nachdachte, wie das denn so sei mit dem Fliegen, ist ihm eine Idee gekommen. Er hat eine Flasche mit Helium gekauft und insgesamt 45 Wetterballons. Das sind keine so normalen kleinen Luftballons, sondern das sind Ballons mit einer sehr stabilen Hülle. Wenn man die aufpumpt, erreichen die einen Durchmesser von einem Meter. Und diese Ballons, die hat er an seinem Gartenstuhl festgebunden. Und den Gartenstuhl hat er mit einem Seil an der Stoßstange seines Autos festgemacht. Dann hat er etwas Wasser und etwas zum Essen zusammengepackt, hat eine Schrottflinte mitgenommen, hat sich in diesen Stuhl gesetzt und seine Vorstellung war, er würde gemächlich einige hundert Meter in die Luft steigen, mit der Schrottflinte dann ein paar von den Ballons abschießen, gemächlich wieder zu Boden sinken und hätte damit eine Flugerfahrung gemacht. Ganz so ist es aber dann doch nicht gekommen, denn als er das Seil gekappt hat, schoss er wie eine Rakete nach oben. Und nicht nur einige hundert Meter, sondern er stieg auf insgesamt 11.000 Fuß Höhe auf. Das sind über 3 Kilometer. Und trieb 14 Stunden in dieser Höhe darum, durch die Luft und wusste nicht, wie er wieder runterkommen sollte. Denn getraut, in dieser Höhe die Ballons abzuschießen, hat er nicht, weil er Angst gehabt hat, sie könnte den Gartenstuhl aus dem Gleichgewicht bringen. Und schließlich, nach 14 Stunden, trieb er in die Einflugsschneise des Flughafens von Los Angeles hinein. Und ein ankommendes Flugzeug hat dem Tower gemeldet, sie hätten in 11.000 Fuß Höhe einen Kerl in einem Gartenstuhl mit einer Schrottflinte gesichtet. Das Gespräch wäre es wert gewesen zu hören. Ja, der Wind blies ihn wieder weg von dort und er trieb aufs offene Meer hinaus. Aber man hatte ihn ja gesichtet und die Marine hat einen Helikopter losgeschickt, um ihn zu retten und darunter zu holen. Was sich dann aber auch gar nicht also einfach herausgestellt hat, weil der Luftdruck, den der Rotor des Helikopters erzeugt hat, hat den Ballon, je näher der gekommen ist, immer von sich weggetrieben. Aber schließlich gelang es dem Helikopter, sich über die Ballons zu setzen. Und sie konnten eine Leine nach unten durchlassen, die der ergreifen konnte. Und so ist es ihnen gelungen, ihn abzuschleppen und letztendlich gut und unbeschadet auf den Boden zurückzubringen. Er wurde sofort verhaftet, als er unten wieder angekommen war und wurde in Handschellen abgeführt. Und der erste Reporter, der ihm begegnet ist, hat ihn gefragt: Herr Wolters, warum haben Sie das getan? Und er hat gesagt: Ja, man kann doch nicht immer nur zu Hause sitzen bleiben und nichts tun. Also, wenn man von einer Mission erfüllt ist, dann setzt einen diese Mission in Bewegung. Sie bringt einen in Aktion und sie macht, dass man bereit ist, Wagnisse und Risiken einzugehen, von denen man nicht weiß genau, wie sie ausgehen. So ist es ja dem Chris und mir ergangen. Wir wollten nicht zu Hause sitzen bleiben und nichts tun, sondern wir wollten nach Haiti gehen, obwohl nicht klar war, wie wir da durchkommen angesichts der politischen Unruhen, der Straßensperren, einer völlig unübersichtlichen Situation. Und einer der Verse, die ich vorgelesen habe, ist ja gewesen, also was Paulus da aufzählt, diese Gefahren auf Reisen, Gefahren in Flüssen und so weiter und so fort. Das hat sich für Chris und für mich und auch für meinen Adoptivsohn Dieufort, der ja mit dabei war und dem wir viel zu verdanken haben, auch wir haben da einige Erfahrungen gemacht. Und bevor ich weitermache, wird der Chris uns ein bisschen von diesen Erfahrungen berichten.
Hallihallo auch von mir. Wie ihr seht, lebe ich auch noch. Ich darf ein bisschen berichten, wie es uns ergangen ist, welche Gefahren wir hatten, vor allem auf dem Weg im Land. Ich habe auch ein paar Bilder dabei, das Sascha wirft die dann hier an den Beamer. Die besondere Gefahr unserer Reise war tatsächlich das Reisen von A nach B innerhalb von Haiti, weil das sehr unklar ist, wie man da durchkommt. Es gibt im Moment Straßensperren in Haiti, es sind Gangster und Wegelagerer unterwegs, Leute zu überfallen, besonders sobald irgendwo ein Auto fährt, ist gerade sehr an der Tagesordnung. Besonders einfach ist es auch, weil es nicht so viele Autos gibt, die fahren im Moment, da Benzin und Diesel sehr knapp ist. Wir haben eine Tankstelle gesehen, die auf hatte, mit Riesenschlange davor. Ansonsten verkaufen die Leute im Moment da das Diesel und das Benzin in Flaschen und 10 Liter Kanister am Straßenrand. Also wenn man tanken will, fährt man am Straßenrand und verhandelt erstmal mit Leuten, um Sprit zu bekommen. Genau. Wir waren in der Hauptstadt in Port-au-Prince, weil da der Flughafen ist, und wollten nach Gonaïves, wo die Lebensmission ist. Die ersten 2,5 Tage sind wir nur am Warten und Abwarten und Abwägen gewesen. Karl-Heinz, sein Adoptivsohn, der Jeffor, hat viel rumtelefoniert, sich in sozialen Medien informiert, um rauszufinden, welche Straße ist offen, wo kann man lang, wie ist die Situation, was ist angekündigt auch von den Unruhestiftern. Und wir haben viel gewartet. Am ersten Tag haben wir uns gar nicht rausgetraut. Wir waren da in so einem Haus von Studenten untergebracht. Am zweiten Tag waren wir dann mal unterwegs. War eine interessante Begegnung. Der Karl-Heinz und ich sind dann zu zweit ein bisschen durch die Straße von der Hauptstadt gelaufen. Und ein Typ hat uns dann hinterhergerufen: Was macht ihr denn hier? Wir befinden uns im Krieg. Das war sehr eindrücklich. Genau, ansonsten haben wir auf der Fahrt nach Gonaïves, von der Hauptstadt nach Gonaïves, ein bisschen Umweg dann gemacht. Wir haben es am Freitag dann nach 2,5 Tage Warten in gewagt mit einem Kleinbus über einen Umweg. Wir haben keine Gefahr eigentlich erlebt. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie eine Urlaubsfahrt, nur halt in haitianischen Bedingungen. Umwege über Stock und Stein. Zwischendurch sollten wir abgeholt werden. Das Bild kommt später noch eigentlich. Das ist ein bisschen durcheinander. Wir sollten abgeholt werden und dann haben wir erstmal für ein paar Stunden keinen Kontakt gehabt zu denen, die uns abholen sollten, weil die in einem Funkloch waren oder so, und dann hatten sie eine Reifenpanne. Und dann ist halt immer so, es ist nicht wirklich was passiert, aber du hast immer so eine Unsicherheit, passiert was, was kommt, klappt es, kommen wir durch, kommen wir nicht durch. Wir haben einige so aufgelöste Straßensperren gesehen, das kann man sich so vorstellen, so eine Straßensperre, dass halt große Steine, Äste, Baumstämme, Gestrüpp, irgendwelche Metallteile dann auf der Straße sind. Genau, das ist eine Straßensperre, die wir erlebt haben in der Hauptstadt. Da sieht man dann halt, dass an der Seite noch ein bisschen Platz ist, aber ansonsten ist die Straße halt so blockiert, dass man im Auto nicht mehr durchkommt, und dann, sobald man dann da reingerät, kommen dann auch schon ganz schnell einige junge Männer, Jugendliche auf dich zu und wollen dann eben Geld von dir. Manche werden dann auch überfallen, je nachdem. Das ist halt immer so eine Unsicherheit, du weißt es nicht, was passiert jetzt. Genau, wir sind nach Gonaïves sind wir ganz gut durchgekommen. Das war, ich glaube, wir waren 15 Stunden unterwegs. Ich habe mal auf Google Maps geguckt, das sind mit dem Umweg, den wir gemacht haben, 250 Kilometer. Also dafür 15 Stunden zu brauchen, ist schon krass. Aber es hat gut funktioniert, es ist nichts passiert. Auf der Rückreise von Gonaïves nach Port-au-Prince, weil wir mussten ja den Flug erwischen, den wir gebucht haben, dann sind wir einen Tag früher hin. Da haben wir auch wieder den gleichen Weg gewählt. Und dann war es aber so, dass wir, da will ich eine kleine Geschichte erzählen. Sascha, du kannst mal das Bild von dem LKW zeigen. Wir, nicht von dem Auto, sondern von dem LKW, noch ein bisschen weiter. Ja, genau das. Genau. Und zwar ist es so, wir waren unterwegs, haben auf dem Weg eine Frau, die in den Ort, wo wir Rast machen wollten, haben wir die mitgenommen in unserem Auto. Und dann sind wir gefahren und dann, Karl-Heinz und ich waren hinten auf der Ladefläche von unserem Pickup, und dadurch, wir haben halt immer nach hinten geschaut, also weil das angenehmer war, haben wir uns gesessen. Hinguckt, da ist dann der Fahrtwind nicht so stark, weil du ja den Aufbau hinter dir hast. Und dann haben wir auf einmal so laute Stimmen und Gerufe und Schreie gehört und laute Stimmengewirr, ab und zu Musikfetzen von Musik in uns, zu uns durchdrungen. Das hat einfach nicht aufgehört. Wir haben uns gewundert, was ist denn vor uns, was ist denn los? Hat total gestaubt. Und irgendwann haben wir mal geschaut und haben gesehen, dass so zwei LKW sind vor uns gefahren. Jeweils ziemlich voll beladen mit Leuten, schätzungsweise bis zu 50 Leute da drauf, alles junge Männer, die haben kein Gepäck dabei gehabt. Die Stimmung war sehr aggressiv. Als wir die überholt haben, ich habe ein Foto gemacht, haben wir die überholt und die haben sofort uns Weiße dann natürlich auf dem Pickup gesehen, haben uns Stinkefinger gezeigt und Gesten gemacht, auf uns eingeschrien. Aber ja, das haben wir halt überholt, haben die dann auch relativ schnell hinter uns gelassen. Und unser Fahrer, der musste dann irgendwann mal aufs Klo nach einiger Zeit. Haben wir angehalten an der Seite. Karl-Heinz und ich sind auch mal ausgestiegen, um die Beine ein bisschen auszustrecken. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, oh, die LKWs kommen ja wieder. Und dann haben wir schon, unsere Vermutung war, dass das so Schlägertrupps sind, die irgendwo hingekarrt werden, um Unruhe zu stiften. Und der erste LKW ist an unserem stehenden Auto vorbeigefahren. Der zweite LKW ist näher gekommen. Karl-Heinz und ich schon so beide so, Fluchtgedanke, was machen wir? Ich war bereit wegzurennen, habe meine Schnürsenkel zugemacht. Karl-Heinz hat überlegt, ob wir uns irgendwo verstecken können. Wir sind halt weiß, man sieht uns halt. Und der zweite LKW, das war glaube ich der hier sogar, der ist voll besetzt neben uns zum Auto zum Stehen gekommen. Ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Was machen wir jetzt? Ihr seht ja die Leute, ich weiß nicht, wie gut man es sieht von hinten auch zum Beispiel. Die Leute sind zum Teil, die hängen an der Seite, also der war wirklich komplett voll, das ist ein Meter bis zum Boden, die sind schon abgesprungen, wenn der die aggressive Stimmung sich entlädt, keine Ahnung, was passiert. Und dann war es ganz witzig, die Frau, die bei uns im Auto mitgesessen ist, die hat, während wir die schon überholt haben, hat die auf einem von den LKWs ihren jüngeren Bruder erkannt. Und dann ist die von unserem Auto weg, der LKW ist gerade wieder ein bisschen ins Rollen gekommen, wollte wieder losfahren, auf einmal hat die hat mit irgendwas in der Hand gewedelt und hat dem Fahrer zu verstehen gegeben, halt, stopp, fahr bloß nicht weiter, halt an. Ich habe gedacht, ist die verrückt, warum hält die denn an, das ist doch total gefährlich, die sind total aggressiv, schreien da auf uns ein. Und dann ist die zu dem LKW hin, hat ihren jüngeren Bruder da runtergeholt und den total zur Sau gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, irgendwie richtig aggressive Stimmung, 50 junge Männer in Proteststimmung. Es hat sich dann rausgestellt, dass es so war, dass einer von ihrem Dorf verhaftet wurde und in der Stadt im Gefängnis saß, in die wir auch wollten, und die wollten da halt einen Protest starten. Auf jeden Fall war die Stimmung sehr kritisch und die kommen da hin und eine junge Dame und schreit auf den LKW ein, holt ihren Bruder da runter, schimpft den total aus. Der LKW ist dann wieder losgefahren, der Bruder ist da geblieben, saß dann am Ende mit mir auf der Pickup-Ladefläche. Der war so klein mit Hut, der hat kein Wort mehr gesagt. Und die junge Frau war ja, Bruder, was fällt dir ein, da dabei zu sein? Das war wirklich witzig. Also wir haben wirklich Angst gehabt in dem Moment, als der LKW zum Stehen gekommen ist. Aber im Endeffekt ist es dann gut ausgegangen. Genau, was dann weiter passiert ist auf der Fahrt, war auch eine lange Fahrt. Wir sind dann irgendwann in eine Straßensperre reingeraten. Das ist dann üblich, dass man halt da Geld bezahlen muss, dass die einen durchlassen. So umgerechnet 5 Euro ungefähr. Und zumindest bei der ersten Straßensperre. Und dann haben sie uns durchgelassen, dann kam eine zweite Straßensperre. Und da konnte man noch dran vorbeifahren. Da war so ein Staudamm. Da gab es einen Wärter an dem Staudamm, über den Staudamm konnte man auch drüber fahren, theoretisch. Aber der Wärter, ist auch schon von irgendwelchen Leuten angerufen worden, dass er auf keinen Fall irgendwen durchlassen darf. Der hat uns dann schon angeboten gehabt, dass er uns gegen Bezahlung durchlässt. Wir haben dann aber erstmal gesagt, wir probieren es auf der normalen Straße weiterzufahren. Sind ein Stück weitergefahren, haben dann auch noch jemanden getroffen, der einer unserer Mitfahrer kannte den. Da ist es immer so, dass man viel rumdiskutiert und überlegt. Man muss halt auch die Leute am Straßenrand fragen, wisst ihr, wie es weiter aussieht, ist die Straße frei, kann man durch, was passiert? Und der hat dann halt gesagt, weiter vorne sind auch viele Straßensperren und da machen sie auch Autos kaputt. Also wenn da Autos kommen, dann schmeißen sie Steine auf die Autos drauf. Und dann haben wir entschieden, okay, das machen wir nicht, das riskieren wir nicht. Dann sind wir wieder zu dem Staudamm hin, haben den Wächter bezahlt, dass wir da drüber dürfen. Und ab da wusste man halt nicht, was von der Straße kommt dann. Und da war auch so ein Stausee und am Rand von dem Stausee steile Hänge, ziemlich waldig und die Straße hoch, runter, Geröll, Löcher, Flussläufe, die man durchfahren muss, komplett unabwägbar. Und wir waren ungefähr, ich glaube, 2 Stunden waren wir auf so einer total krassen Geröllstraße unterwegs. Man muss dazu sagen, wir waren mit einem Auto unterwegs. Als wir losfahren wollten, ist es erstmal nicht angegangen. Wir haben an dem Tag immer wieder die Motorhaube aufgehabt und haben mit der Benzinpumpe von Hand gepumpt und da angeschoben. In Deutschland, wir haben selber gesagt, in Deutschland wird man mit so einem Auto überhaupt nicht losfahren. Besonders nicht auf so einer Reise, die lang ist, die über Stock und Stein geht. In Haiti ist es halt so, ja, man probiert es mal und es wird sich auf dem Weg schon irgendwie regeln. Und ja, wir waren an vielen Stellen, wo wir dann, Karl-Heinz und ich, gedacht haben, wenn jetzt das Auto ausgeht, wir kriegen es hier, kriegen wir es nicht mehr an. Hier kommen wir nicht mehr weg, wenn es hier ausgeht. Aber es ist tatsächlich, wir sind gut durchgekommen auf der Geröllstraße bis zu einem Ort mit einer Asphaltstraße. Da gab es dann tatsächlich auch Benzin zu kaufen. Wir haben nachgetankt, sind dann Richtung Hauptstadt unterwegs gewesen nach langer Zeit. In der Hauptstadt haben wir dann wieder Straßensperren erlebt. Es ist so, dass man halt versucht, nie die großen Straßen direkt zu fahren. Aber manchmal geht es halt nicht anders. Man fährt dann durch irgendwelche Seitenstraßen. Viele Straßen sind dann irgendwie mit Wasserlachen überflutet und man fährt halt durch. Man weiß nicht genau, was ist unter der Wasserlache. Ist da noch ein größeres Loch oder ist es einfach nur ein bisschen seichtes Wasser, wo man durchfahren kann? Genau, das ist zum Beispiel jetzt so ein Flusslauf, den man durchfährt. Ja, und in der Hauptstadt sind wir dann durch drei Straßensperren gekommen, die ein bisschen, ich würde mal sagen, krasser, aggressiver waren. Da musste man dann auch ein bisschen mehr Geld bezahlen. Und es war so, wir haben noch zwei Haitianer dabei gehabt auf unserer Reise, zusätzlich zum Karl-Heinz, mir und seinem Adoptivsohn. Und einer von den Jungs, der hat irgendwie in einem Krankenhaus in der Nähe, da in der Hauptstadt, in der Gegend gejobbt. Ich weiß nicht, als ITler oder so. Und der hatte dadurch so einen Ausweis, so einen Mitarbeiterausweis von dem Krankenhaus. Und den hat er dann vorgezeigt an den Straßensperren, gesagt, lasst uns durch. Weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir diesen Ausweis nicht dabei gehabt hätten. Das war ganz witzig. Weißer Mann, graue Haare. Der Karl-Heinz wurde dann als Doc angesprochen. Ja. Und an der letzten Straßensperre, an die wir gekommen sind, Karl-Heinz und ich sind hinten im Auto geguckt, wir haben das gar nicht bemerkt. Aber als wir da waren, unser Beifahrer, der mit dem Ausweis, der wollte dann aussteigen, um zu diskutieren. Sobald er die Türen spalt geöffnet hat, hat einer von den, wir haben das gar nicht gesehen, aber einer von denen hat eine Waffe gezogen. Und ein anderer, der auch eine Waffe hatte, ist dann zur Fahrertür gekommen, hat auch so sein T-Shirt so hoch, und wo dann so die Waffe in der Hose drin steckt. Und also, sobald jemand eine Waffe hat, dann musst du einfach darauf vertrauen, dass der nichts extrem Böses will. Der hat halt dann die komplette Gewalt über dich. Und das ist echt so krass, wie Gott uns bewahrt hat. Wir sind im Endeffekt mit Bezahlen überall durchgekommen, haben lange krasse Reise gehabt. Aber als wir dann am Tag danach am Flughafen abgesetzt worden sind, der Karl-Heinz, sein Adoptivsohn, der Jeffor, der ist noch 2 Wochen in Haiti, jetzt noch eine Woche, glaube ich. Und der ist dann am gleichen Tag wieder, hat sich auf die Rückreise gemacht mit noch einem Haitianer als Begleitung. Der hat uns dann, als wir dann irgendwann in Paris am Flughafen angekommen sind, haben wir von dem eine Nachricht gekriegt. Er ist, dass er am Mitternacht an der Straßensperre festgesteckt ist. Die haben die Straßensperre zugemacht und auch niemand durchgelassen, auch die Leute erstmal in Ruhe gelassen. Ab Mitternacht haben sie dann aufgemacht und da war dann eine längere Wagenkolonne wohl. Und alle Autos sind durchgefahren, nur der Jeffor nicht, weil sein Auto ist nicht angesprungen. Das wir ja auch schon hatten. Erst hat er sich natürlich darüber aufgeregt und guckt, dass er das wieder löst und hinkriegt. Im Nachhinein war er aber mega dankbar dafür, dass das Auto nicht angesprungen ist, weil er hat die da durchgefahren sind, alle wieder getroffen, ein paar, ich weiß nicht, Kilometer, hunderte Meter weiter oben am Berg irgendwie. Die sind alle ausgeraubt worden. Anscheinend teilweise auch auf dem Boden gelegen und bedroht und geschlagen und getreten worden und halt ausgeraubt, Autos durchsucht, alles entwendet, was die dabei haben. Und dadurch, dass Jeffor erst später los konnte, sind die ganz kurz angehalten worden, und dadurch, dass sie später gekommen sind, haben die gedacht, das ist ein Polizeiauto oder so, oder das ist eine Polizei, und die haben die dann ganz kurz angehalten und sofort weiter gewunken. Und unter dem Eindruck halt ist uns auch nochmal voll bewusst worden, was auch uns hätte passieren können. Wir haben ja auch Zeug dabei gehabt, Rucksack, Pass, Geld, Klamotten, ein paar Wertgegenstände, aber jetzt nicht mega viel, aber halt vor allem Pass. Und wenn der Pass mal weg ist in Haiti, dann wären wir auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich heute noch nicht hier oder hätten Schwierigkeiten gehabt, erstmal wieder nach Deutschland zurückzukommen, schätze ich mal. Genau, also wir sind mega bewahrt worden. Klar, es ist so, es geht natürlich darum, zu vertrauen, Gott, du beschützt mich, du hältst deine Hand über mich. Natürlich ist man trotzdem vorsichtig und geht nicht jedes Risiko ein und rennt ins offene Messer. Aber trotzdem zu sagen, Gott, ich vertraue dir und was auch immer passiert, ich bin mit dir unterwegs. Genau. Bitte? Das Handy hatte ich noch, aber das hätte natürlich auch weg sein können, klar. Ja. Wir hatten auch zum Beispiel ein besonders tolles Versteck für Geld. Es gibt Geldgürtel. Das wusste ich vorher nicht. Es gibt einen Gürtel, da ist innen ein Reißverschluss und dann kann man seine Geldscheine falten und in den Gürtel reinpacken. Und dann, also wenn sie dich nicht komplett ausziehen und alles mitnehmen, ist zumindest das Geld, was du im Gürtel drin hast, noch da. Genau, ganz witzig. Soweit mal mein Bericht. Wir haben eine starke, interessante Zeit, sehr intensiv, voller Unwägbarkeiten. Die meiste Zeit haben wir gewartet tatsächlich oder waren halt im Auto gesessen und sind über Stock und Stein gefahren während unserer Reise. Aber du weißt natürlich nie, was passiert. Und hast so eine gewisse Anspannung immer, besonders wenn du merkst, dass die Haitianer selber, die das gewöhnt sind, auch Angst haben oder vorsichtig sind und nicht ganz sicher sind, was passiert. Genau, so viel dazu. Wir sind Gott mega dankbar, dass wir so weit bewahrt worden sind und haben eine sehr spannende Reise gehabt.
Ja, und vielen Dank nochmal an alle, die uns im Gebet begleitet haben. Es waren ja doch viele von euch. Und diese Gebete haben wirklich durchgeschlagen und haben uns den Weg frei gemacht. Gut, kommen wir zurück zur Mission. Was ist denn unsere Mission als Christen? Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Ich denke, unsere Mission ist, Jesus zu bezeugen, Jesus zu predigen, Jesus bekannt zu machen, Jesus zu verherrlichen, das ist unsere Mission. Wie können wir diese Mission umsetzen? Da gibt es drei grundsätzliche Sachen, nämlich beten, geben und gehen. Und zu all dem möchte ich ein paar Gedanken äußern. Interessant ist zunächst einmal festzustellen, dass die Bibel diese Trennung zwischen Mission in der Nähe, also rund um die Gemeinde herum, und Mission in der Ferne nicht großartig unterscheidet, sondern es gehört beides zusammen. Es ist ein Auftrag und das sind zwei Teile des gleichen Auftrags. Es genügt also im Prinzip nicht, wenn ich mich nur engagiere für die eigene Gemeinde, aber das Weltweite gar nicht in meinem Fokus habe. Und vielleicht sind da Umdenkprozesse auch notwendig. Ich denke daran, dass wir in diesem Jahr 3 Missionsveranstaltungen gehabt haben, auch mit dem AJC zusammen. Und dass bei diesen Veranstaltungen von uns als Gemeinde jeweils immer nur 10 Leute waren. Warum? Weil man den Eindruck hat, dass Mission, das ist sowas für die Spezialisten, aber doch nicht, sag mal, für uns als normale Gemeindeglieder. Nein, das geht uns alle was an. Das ist ein Teil des Ganzen. Wir sind mitverantwortlich, dass der Auftrag Jesu, die Enden der Erde zu erreichen, umgesetzt werden kann. Also Umsetzung, Gebet. Als Jesus eine große Menschenmenge in Jerusalem sieht, da wird er berührt in seinem Herzen. Es steht wortwörtlich da, es drehte sich ihm der Magen um. Und er sagt, das Feld ist weiß zur Ernte, ist reif zur Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Das ist eigentlich ein Gebot, bittet den Herrn der Ernte. Tun wir das, beten wir regelmäßig darum und dafür, dass Gott Arbeiter in seine Ernte sendet, auch dahin, wo sie noch nicht gekommen sind. Der Auftrag Jesu, die Enden der Erde zu erreichen, ist heute zwar weiter fortgeschritten als je zuvor in der Geschichte, aber erfüllt ist er noch nicht. Es gibt immer noch unberührte und unerreichte Völker, wo es keine Christen gibt und wo es keine bleibende, lebendige Gemeinde gibt. Das zu ändern fängt mit Gebet an. Und wir haben heute den großen Vorteil, dass die christliche Missionswissenschaft uns Informationen über jede Nation der Erde und über jedes Volk dieser Erde zur Verfügung stellt. Gebetsinformationen auch. Da gibt es zum Beispiel solche Bücher wie dieses her, hier, Gebet für die Welt oder die englische Version Operation World. Ist jede Nation der Erde aufgeführt mit Gebetsanliegen. Das hier ist die dritte Ausgabe. Die machen das alle 10 Jahre neu. Das ist von ist jetzt etwa 9 Jahre alt. Also da müsste demnächst mal wieder ein neues kommen. Ja. Kann man beten. Ich habe die 3 Bände alle durchgebetet. Mit dem hier bin ich gerade vor vielleicht einem halben, dreiviertel Jahr fertig geworden. Oder so Sachen wie das, Gebet für unerreichte Völker. Da gibt es auch eine Bewegung, die nennt sich Adopt a People, also adoptiere ein Volk. Das sind eben Völker aufgeführt, in denen es keine Christen und keine Gemeinde gibt. Die kann man als Gebetsanliegen adoptieren. Das kann eine Gemeinde machen oder ein Hauskreis oder das kann man auch als Einzelner machen. Man fängt an, regelmäßig und kontinuierlich für so ein Volk zu beten, dass Gott seine Leute dahin sendet. Oder es gibt so Broschüren über einzelne Länder hier, das ist Gebet für Indien, mit vielen Gebetsinformationen, Gebetsanliegen. Oder sowas wie das, Gebetsbuch für die Ernte. Und das sind nur Beispiele. Aber wenn es uns ein Anliegen ist, wenn die Mission sich uns aufs Herz gelegt hat, werden wir Wege finden, einfach zu beten, für die Erreichung der Ziele Jesu. Oder ein letztes, das hier sind Gebetskärtchen für unerreichte muslimische Völker, die die Frontiers herausgibt. Ich habe mir schon seit vielen Jahren angewöhnt, einfach in meinen Gebetszeiten regelmäßig solche Fürbittezeiten einzulegen, eben auch für solche unerreichten Völker oder solche unerreichten Völker. Geben. Ich fange mal an mit Geben in der Nähe, bevor ich zu Geben in die Ferne komme. Und ich fange mal mit dem Geben in den Klingelbeutel oder in den Opferbeutel an. Ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden. Ich nehme mal an, die meisten von euch wahrscheinlich auch. Und ich erinnere mich gut daran, dass in meiner Kindheit und Jugend man nicht in die Kirche gegangen ist, ohne wenigstens ein paar Pfennig mitzunehmen, um sie in den Opferbeutel schmeißen zu können. Gut, in der Landeskirche hat man nicht viel reingeworfen. Es waren immer nur kleine und geringe Beträge. Irgendwie scheint sich diese Kultur verloren zu haben. Ich denke, das ist etwas Schönes und Gutes als Teil des Gottesdienstes, einfach etwas zu geben, etwas wegzugeben von sich selbst. Ich selbst also praktiziere das auch schon seit vielen Jahren, dass ich, wenn ich nicht mein Portemonnaie vergessen habe, was mir hin und wieder passiert, wie heute zum Beispiel auch, dass ich ihn einfach nicht einstecke, aber ich möchte nicht nur einen Pfennigbetrag da reinschmeißen. Ich schmeiße immer einen Zehner rein. Wenn ich keine habe, kann es auch mal weniger sein oder manchmal vielleicht auch mehr. Aber so als Regel schmeiße ich 10 Euro rein. Wo immer ich im Gottesdienst bin, egal ob das hier ist oder wo sonst. Wir haben in der letzten Zeit das eine oder andere Mal schon Informationen bekommen über die Finanzen unserer Gemeinde. Es ist ja so, dass wir mit einem monatlichen Defizit leben hier. Und im Prinzip leiden die Finanzen unserer Gemeinde an einem Mangel an Daueraufträgen, so sage ich das mal. Wo setzen wir die Prioritäten mit unserem Geld? Steuern, Versicherungen und so weiter, das wird ja alles direkt abgezogen. Aber sollten wir Geld, das Reich Gottes braucht, und wir sind nun mal eine Freikirche, die alles bezahlen muss, was sie tut, selbst bezahlen muss, das Geld kann nur von uns als Leuten kommen, die Glieder dieser Gemeinde sind, ob wir Mitglieder sind oder nur uns dazugehörig fühlen, indem wir regelmäßig kommen. Ja, da sollte es doch, ich sage das mal so, selbstverständlich sein, dass man, wo man regelmäßig hingeht, einen Dauerauftrag einrichtet und eben nicht am Monatsende das gibt, was vielleicht noch irgendwo übrig ist, sondern wenn das Reich Gottes Priorität hat, dann sollte das Geld gleich weggehen, da wo es hingehört. Und sollte nicht abhängig sein davon, was da vielleicht noch übrig bleibt. Wie viel kann man denn, soll man denn geben? Man kann über den Zehnten streiten, ob das ein alttestamentliches Gebot ist oder nicht. Ich denke, wichtig ist, dass man regelmäßig und verbindlich gibt. Das würde uns als Gemeinde viel helfen, wenn das alle praktizieren würden oder, und nicht nur einige, wobei ich natürlich die gelegentlichen Spenden, die dann vielleicht auch höher sein können, nicht abwerten möchte. Aber für den Gemeindehaushalt ist die Regelmäßigkeit und das Monatliche eine ganz, ganz große Hilfe. Ich erzähle euch mal, wie ich selbst das halte. Und ich bin so frei, auch Zahlen zu nennen. Ich arbeite bei Bosch Tiernahrung und verdiene da, ich sag mal, zwischen 1.500 und 2.200 Euro netto. Ich nehme an, dass die meisten von euch mehr verdienen. Es ist kein allzu hohes Gehalt, aber für mich reicht's. Und von diesem Geld investiere ich 400 Euro in das Reich Gottes pro Monat. 150 Euro gehen hierher in die Gemeinde. 150 Euro gehen nach Haiti an drei Menschen, die ich persönlich kenne, an einen Studenten, dessen Ausbildung ich zu finanzieren helfe, und an zwei ehemalige Mitarbeiterinnen der Lebensmission, die ich seit meiner eigenen Zeit in Haiti kenne, seit 35 Jahren, denen ich eine Art Rente finanziere. Also auf jeden Fall einen festen Beitrag zu ihrer Rente. Und 100 weitere Euro gehen zu Frontiers, einer Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Evangelium in muslimischen Ländern zu verbreiten. Ich unterstütze ein Mitarbeiter-Ehepaar in der Zentrale von Frontiers hier in Deutschland und eine junge Frau, die in den Irak gegangen ist, um dort Jesus zu dienen. Meine Frau, die auch eine Vollzeitstelle hat, bezahlt unabhängig von dem, was ich mache, investiert nochmal 300 Euro pro Monat in andere Projekte. Das heißt, als Ehepaar kommen wir auf etwa 700 Euro im Monat, die wir ins Reich Gottes stecken. Und wenn man noch das Opfer dazu zählt und ein paar Sonderspenden, kommen wir auf etwa 10.000 Euro im Jahr. Davon könnte man sich natürlich ein größeres Auto leisten oder einen tollen Urlaub. Oder wenn wir sparen würden, ein Haus oder irgendwas sonst. Sicherheit auf dem Konto. Ne? Aber all das war uns nie wichtig. Warum? Weil wir eine Mission im Herzen tragen. eine Mission, die Mission Jesu, dass sie erfüllt wird auf dieser Erde. Wir brauchen kein größeres Auto, wir sind mit unseren kleinen Wegen, die wir fahren, zufrieden. Wir brauchen auch keine super tollen Urlaube und wir brauchen kein eigenes Haus. Ich möchte auch betonen, ich sage nicht, dass ihr das alles so machen müsst wie wir. Ich sage nur, wozu einem die Mission, wenn man sie fühlt und spürt, bringen kann und was es da doch für ein Spektrum an Möglichkeit gibt, wenn man denn will und wenn man davon überzeugt ist. Und wie gesagt, ich denke, dass die meisten von euch mehr verdienen werden als ich. Vielleicht habt ihr Spielraum, mehr zu geben, wenn ihr eure Prioritäten richtig setzt. Das müsst ihr selbst vor Gott entscheiden, das kann ich nicht für euch tun. Aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen. Geben in der Nähe. Und ich finde es aber auch wichtig, eben geben in die Ferne hinein. Also eben nicht nur an die eigene Gemeinde denken, sondern auch an diejenigen, denen es nicht so gut geht wie uns. Einer der Verse, die ich gelesen habe, euer Überfluss diene ihrem Mangel. Wenn man solche Kontakte hat in die dritte Welt und sieht, wie armselig die Christen da teilweise leben und wie das Überleben ein Kampf für sie ist. Und dann merkt man, was es bedeutet, wenn wir von dem, was wir haben, und wir leben ja nach wie vor in einem der reichsten Länder der Welt, wie gut es ist, da einfach zu investieren in eine Patenschaft zum Beispiel, um einem Kind die Schulausbildung zu ermöglichen. Oder in eine Mitarbeiterpatenschaft, dass ein einheimischer Mitarbeiter finanziert werden kann, ein regelmäßiges Gehalt bekommen kann und. Gut. Gehen. Kurzzeiteinsätze sind gut. Ich bin dankbar für alle, die das machen. Und viele, gerade junge Leute, machen das ja als Initiative auch nach dem Abitur oder irgendwann später, um gehen in christliche Organisationen oder Missionswerke irgendwo auf der Welt. Langzeiteinsätze sind besser. Ich denke, dass Gott Leute braucht, die bereit sind, irgendwo längerfristig hinzugehen. Und solide arbeiten kann man erst, wenn man längerfristig hingeht. Ich selbst war ja ursprünglich auch nur 2 Jahre in Haiti gewesen. Ich hatte aber auch nicht vor, länger zu bleiben, von vornherein. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass ich erst nach Ablauf dieser 2 Jahre in der Lage gewesen wäre, jetzt richtig solide zu arbeiten, weil ich mittlerweile da mit allem vertraut war und es diese 2 Jahre fast gebraucht hat, also bis man mit der Kultur und mit dem Land und seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten vertraut war. Also, mehrjährige Einsätze sind besser, aber ich glaube, was Gott sucht und auch zu wenig findet, sind Menschen, die bereit sind, ihr ganzes Leben in ein fremdes Volk zu investieren. Es gibt ja Beispiele aus der Missionsgeschichte von solchen Leuten wie Hudson Taylor, ist vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt. Ein ganzes Leben für China und die Chinesen. Oder, es fällt mir der Name nicht ein, es gab einen, der in Indien, sein ganzes Leben in Indien war, ein Schuhmacher aus Schottland oder England. Im Moment fällt mir der Name nicht ein. Oder es gibt in Haiti so auch so einen persönlichen. Das ist eine ganz einfache Frau, lebt mittlerweile seit fast 40 Jahren in Haiti, hat 2 Kirchen gegründet dort in einem ganz abgelegenen Winkel des Landes. Eine große Schule gebaut für fast 1000 Schüler dort, betreut das. Wie gesagt, ein unscheinbares Persönchen, aber hat ihr Leben da hineingegeben nach Haiti und zu den Haitianern. Ich habe vor Jahren ein Buch gelesen, ich komme ja aus der Pfalz und dieses Buch heißt Ballade am Strom. Strom ist der Rhein, an dem die Pfalz ja liegt. Und das verfolgt über drei Generationen hinweg die Geschichte von einigen Pfälzer Familien. Und in diesem Buch gibt es eine ganz interessante Charakterisierung von zwei Menschentypen. Sie sagt, da gibt es die Waldmenschen. Pfälzer Wald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland. Die sind verwurzelt, wie ein Baum gepflanzt an einen Ort. Da stehen sie, da arbeiten sie. Und dann gibt es die Flussmenschen, die sich vom Wasser mal hierhin und mal dorthin treiben lassen. Ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist. Also meine älteste Tochter zum Beispiel, die ist ein Waldmensch. Die ist noch da, wo sie aufgewachsen ist, und solange sie nicht gezwungen wird, will sie von da auch nicht weg. Während meine jüngere Tochter, genau wie ich selbst, ich bin ein Flussmensch. Mich treibt es immer wieder hinaus und immer wieder mal woanders hin. Weiß nicht, wo du dich da einordnest, aber wenn du ein Flussmensch bist, dann will Gott vielleicht diesen Charakter, diese Gabe nutzen, dass er dich senden kann, irgendwo sonst hin. Ja, lass dich senden. Ja. Unterhalten wir uns später drüber. Ja? Dankeschön. Ich habe mit einer Geschichte angefangen und ich möchte auch mit einer Geschichte enden. Spielt in Brasilien, ebenfalls eine wahre Geschichte. Handelt von einer alleinerziehenden jungen Frau, deren Ehegatte eben in jungen Jahren schon gestorben war. Und sie erzieht ihre Tochter, zieht ihre Tochter alleine groß, lebt in einfachen, bescheidenen Verhältnissen auf einem Dorf und schlägt sich durch als Hausmädchen, führt ein einfaches, bescheidenes Leben. Das Mädchen wächst zu einer sehr schönen jungen Frau heran und träumt davon, von einem Leben in der großen Stadt. Einfach die Umgebung, in der sie aufgewachsen ist, scheint ihr zu eng zu werden. Und sie denkt, es könnte ihr besser gehen, wenn sie in die Großstadt geht. Und die Mutter warnt sie davor und sagt, mach das doch nicht, wenn du niemanden kennst in der Großstadt. Es ist so schwer, da Fuß zu fassen. Und die Gefahr ist für eine junge Frau, für eine schöne junge Frau, es gibt einen einfachen Weg, einen scheinbar einfachen Weg, wie man sich da durchschlagen kann, indem man sich prostituiert. Und eines Tages entdeckt die Mutter, dass die junge Frau abgehauen ist in die Großstadt. Und wie sie gewandt hat, ist es gekommen, weil sie sonst keine anderen Möglichkeiten findet, fängt sie an, ihren Körper zu verkaufen an gut zahlende Kunden. Und weil sie sich schämt dafür und weiß, dass das nicht recht ist, bricht sie den Kontakt mit ihrer Mutter vollständig ab. Und eines Tages macht sich die Mutter auf den Weg nach Rio de Janeiro als Großstadt in Brasilien, um die Tochter zu suchen. Und bevor sie dorthin fährt, geht sie zum Fotografen und lässt eine Unmenge Fotos von sich selbst machen, also von der Mutter. Und auf jedes dieser Fotos macht sie eine Notiz auf der Rückseite. Und dann fängt sie an in Rio de Janeiro die einschlägigen Stellen, wo sie ihre Tochter vermuten könnte, abzuklappern. Bars, Hotels, teilweise auch Bordelle. Und sie macht das so lange, bis ihr das Geld ausgeht. Und überall, wo sie war, hinterlässt sie in irgendeiner Ecke dieses Foto von sich selbst, in der Hoffnung, dass ihre Tochter irgendwann eines dieser Fotos findet. Und tatsächlich, nachdem die Mutter schon lange wieder abgereist ist, weil ihr das Geld ausgegangen ist und ohne, dass sie die Tochter direkt finden konnte, Aber tatsächlich, als die Tochter von einem Hotelbesuch zurückkommt, wo sie einen Kunden bedient hat, schon müde geworden von den wechselnden Bitten und den wechselnden Männern und sich sehr wohl bewusst, dass das nicht das wahre Leben sein kann. Da sieht sie dieses Foto ihrer Mutter in irgendeiner Ecke kleben. Und sie nimmt es zu sich und sie liest die Notiz auf der Rückseite. Was hat die Mutter drauf geschrieben? Ganz egal, was du getan hast und ganz egal, was aus dir geworden ist, komm nach Hause. Das ist die Botschaft Gottes, das ist das Evangelium, das ist das, was Gott uns zuruft, ganz egal, was du geworden bist und ganz egal, was du getan hast, komm nach Hause, komm zurück zu Gott, komm zurück zu Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in deiner Gnade durch Jesus uns diesen Nachhauseweg bereitet hast. Ich danke dir, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass wir durch ihn zurück zum Vater kommen. Herr, das ist so eine Gnade, so ein Vorrecht, so ein Gewinn. Hilf uns, zu dir zu finden und wo wir dich gefunden haben, bei dir zu bleiben. Und hilf uns, selbst in der Mission Jesu aktiv zu sein und zu helfen, dass diese Botschaft nicht begrenzt bleibt auf uns selbst, auf unser unmittelbares Umfeld, sondern hilf uns, Werkzeuge zu sein, die du gebrauchen kannst, die Botschaft hinauszutragen in die Welt, dahin, wo sie noch nicht gelangt ist. In Jesu Namen.